Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist eher eine Tragikomödie, da geht es um sehr Oberflächliches. Die letzte Geschichte spielt in Australien, die ist viel länger her. Ich war 82 am Literaturfestival in Adelaide und genau dann geschah in meiner Nähe ein Mord. Ich dachte mir, ich werde nie herausfinden, was da wirklich geschehen ist. 30 Jahre später konnte ich mittels Internet, mittels Google Earth, mich wieder an diese Stelle bewegen und herausfinden, dass das inzwischen ein berühmter Serienmordfall geworden ist. Näher nehmen ist besser? Gut, gut. Ich lese jetzt aus der ersten dieser Leipziger Geschichte eine Stelle. Die Geschichte ist natürlich nicht zu Ende damit, es ist eine Stelle aus der Geschichte. Eine menschliche Gestalt kauernd am Gleisbett. Ein Schatten, denn es ist Nacht, der in den Lichtkegel des Straßenbahnscheinwerfers gerät. Ein kauerndes Wesen, in sich gekrümmt, im Scheinwerfer des Triebwagens, unmittelbar nach der Rechtskurve, vor der Haltestelle Päthstraße. Es ist der letzte Kurs von Schkeuditz her, es ist 12:45, S-Dienstfahrt steht angeschrieben, ins Depot Feierabend endlich. Doch da hilft auch keine Notbremsung mehr. Die Hatz ist zu Ende. Der Tramwagenfahrer habe gleich gewusst, wen er angefahren hatte. Eine Treibjagd, Indianertaktik, konnten wir lesen. Outdoor-Typ, gewohnt in den ausgedehnten Wäldern und Naherholungsgebieten der Umgebung umherzustreifen, sich folglich bestens auskennend im unwegsamen Gelände der Gegend, war zu befürchten, dass seine Spur sich in den Wäldern verlöre. Man durchkämmte, was zu durchkämmen war, Auenwäldchen um Wäldchen, mit Hundertschaften, Hubschraubern, Wärmebildkameras, mit Hundestaffeln und Reiterstaffeln. Eine unbemerkte Rückkehr in die Zivilisation im Schutze der Dunkelheit, bei Nacht und Nebel, wie man sagt, war ihm längst verunmöglicht. Die Wohnung umstellt, die Gartenlaube zur Falle gemacht, jede Gaststätte überwacht und jeder Zigarettenautomat, vor allem die Automaten. Zigaretten und Bier, starker Trinker und Kettenraucher. Lief oft zickzack, konnten wir lesen, und ging doch immer wieder aus den allgegenwärtigen Augen verloren, oder gerade deshalb wie ein Hase, denn wie es genau gemeint ist, das Zickzacklaufen und wann er genau so lief und wo und warum man es weiß, wissen wir nicht, können es nicht wissen. Ausnüchtern, bis er auf einen Zug kommt. Hetzen im Wald bis zur Erschöpfung. Einkreisen, umstellen, den Kreis immer enger ziehen, die Schlinge zuziehen, kein Fluchtweg mehr offen, nirgends kein Ausweg. Erst durch die Wälder, als menschliche Zeitbombe, wie wir zu lesen Gelegenheit hatten, auf der Flucht vor seinen Häschern, der Bevölkerung der ganzen Stadt. Er hetzte nicht durch die Fluren, den womöglich im Schnee, er flüchtete gar nicht. Er hatte offenbar ein paar Mal versucht, sich seiner Wohnung zu nähern, dann beim Anblick der ersten Polizisten, aus Angst, die würden ihn zertreten, konnten wir lesen, hatte er sich verkrochen, wie es heißt, in einer benachbarten Laube, die leer stand, nicht in der seinen. Starke Alkoholfahne gaben die Rettungskräfte zu Protokoll. Ich bin der, den ihr sucht. Rücklings bis zur Brust unterm Triebwagen, weiß leuchtet das Shirt überm Bauch bis zum Hosenbund der Jeans, die Beine gespreizt auf dem braunen Schotter vorm Gleisbett. Am linken Arm eine rotleuchtende Manschette, mutmaßlich eine Infusion. Nur auf ihn ist der Kegel des Flutlichts gerichtet. Rings um den reglosen Leib ohne Kopf, grünlich fluoreszierende Raupen, die Sicherheitsstreifen auf den Jacken der Retter, die man in der Dunkelheit nicht sieht. Um ihre Beute bemüht. Als man den 48 Tonnen schweren Triebwagen, dessen vorderstes Drehgestell ihn 37 Meter weit mitgeschleift hatte, mit dem Kran anhob, um ihn behändigen und abtransportieren zu können, habe er mit den Beinen gezappelt. Schwer verletzt, aber offensichtlich seien keine Körperteile abgetrennt worden, konnten wir lesen. Kein Glied war ihm abgetrennt, nichts fehlte, nicht einmal dies, als hätte man es eigentlich erwarten dürfen. Schnittwunden, Blutverlust, Rippenbrüche, Lungenquetschung, Intensivstation. Als man ihm den Haftbefehl verlesen habe, habe er, zum Sprechen nicht fähig, einen Schlauch im Hals, um zu zeigen, dass er verstanden habe, mit den Augen gezwinkert. Bewegungsunfähig, ein Augenzwinkern statt Kopfnicken. Ein erstes Geständnis fand man in seiner Laube auf einer Baumarktquittung notiert, Bastler, der er ist. Maurer ursprünglich, Koch im Rahmen einer ABM-Maßnahme, zwischenzeitlich in einem Kinderzoo beschäftigt, was für einige Aufregung sorgte, als es publik wurde. Schließlich Fahrer einer Drückerkolonne. Keiner, der sich durchhängen lässt, formulierte der Gutachter. Spiegeltrinker, trinkt sich nicht in den Vollrausch. Eine gewisse Verwahrlosung allerdings konstatierte man in der Laube und vermerkte es nur vage mit plötzlicher Diskretion. Ein Betttuch mit Karibikmuster, konnten wir lesen, hing über der Wäscheleine. Zunächst, als man noch nach ihm suchte, hatte man als erstes nur einen Knochen gefunden, der sich aber als Schweineknochen entpuppte. Fahrer einer Drückerkolonne. Drücker, haben wir recherchiert, sind Hausierer, die Druck machen. Als Kolonne besonders bedrohlich zu denken. Aber vielleicht nennt man sie auch nur so, weil sie ausschwärmend eine Türklingel und Klinke nach der anderen. Wie Hausierer gehört. Übel sei ihm geworden in der Straßenbahnlinie 11 auf der Heimfahrt nach Schkeuditz von all dem Bier aus der Bierbar Gleis 8. Und darum und nur darum habe er an der Haltestelle Stameln vorzeitig aussteigen müssen. 10 bis 12 halbe Liter Bier, da wird mir schon, wenn ich dran denke, schlecht. Das glupscht dann so im Magen, im Rhythmus der Gleisschwellen über Land und schwappt in den Kurven. Das blubbert im Bauch, bildet Blasen und stößt unregelmäßig, abrupt auf, bei der heftigen Traktion des Tatra T4D, womöglich unmodernisiert. Jede unwillkürliche Bewegung ein Brechreiz, nach dem stundenlangen, unbeweglichen, dumpfen Sitzen, Brüten und Saufen. Den hüpfenden gelben Vogel im Käfig vor Augen, verschwommen, vervielfältigt im Qualm. Der Typ, der Probleme aussitzt, statt sie zu lösen, konstatierte der Gutachter. Er hatte frei, zwangsfrei. Die Drückerkolonne musste zu Hause bleiben, mangels Aufträgen. 50 Euro hatte er am Automaten gezogen und wohl weitgehend versoffen. Nicht ganz, es blieb noch ein Rest, der Rest für den Stachelbeerkuchen. Der kostete 95 Cent, Pfennige wären passender, finden wir. Wo kommst denn du her, Onkel? Ich komme mit. Da schlecht war und dass du noch immer blau bist, sieht das Kameraauge der Überwachungskamera in dem Augenblick, da du aussteigen musst. Man merkt's doch spätestens, wenn man aufsteht und jedes Mal wieder. Mulmig, dir ist mulmig. Der Boden hält nicht, die Straßenbahn schwankt, die Federung bringt dich aus dem Gleichgewicht. Die Koordination zwischen dem Gleichgewichtssinn und der Optik ist gestört. Du hast einen Knick in der Optik. Die Kamera sieht's. Der Knabe sieht rein gar nichts. Hat den Stachelbeerkuchen geschnaust von dem Onkel. Und so ist's kein Böser, keiner von den bösen Onkels. Siehst du den Knaben? Säße jetzt wer hinter der Kamera und wäre folglich ein Kameramann oder ein Überwacher, ein Sittenwächter, ein Sittenpolizist kurzum, ein Mitarbeiter der Sitte, wie das früher mal hieß, ein womöglich Inoffizieller, ein IM also, der große Bruder einfach. Gott hinterm Kameraauge kann es nicht sein, denn der wäre a priori per Definitionem allwissend und allmächtig, und hätt's doch nicht verhindert. Niemals und nichts. Stand ja nicht mal an der Rampe, der Allmächtige, nicht einmal dies. könnte der große Unbekannte und Unsichtbare, wäre er denn als einschlägiger Beobachter ein wenig geschult, diesen, wie man landläufig sagt, gekräuzelten Blick, dieses, wie blickst denn du aus der Wäsche, als Frage geradezu provozierende Blicken, dieses Hochziehen der Brauen und blicklose Starren ins Bodenlose, aus dem verschwommenen, leicht schwammigen Gesicht, eventuell auch ein wenig ausdeuten, als wäre er ein Gutachter. Und nicht vielmehr säumiger Engel, totes Auge Gottes, kein rettender Fingerzeig, kein Sündenbock nirgends. Siehst du Unvermeidliche voraus, siehst du es kommen, verschwommen und schwammig, glubschäugig, im Qualm, in den Rauchschwaden, im Bierdunst, das hüpfende Vögelchen, muss es sein? Wieder und immer wieder, auch wenn es lange nicht wiederkam, nur weil dir übel wurde, von dem Bier, von dem Qualm, von dem Vögelchen, speiübel. Und da stand dann so ein Vögelchen an der Haltestelle, mit gelbem SpongeBob-Rucksäcklein konnten wir lesen, als hätt's auf den Onkel gewartet. Ich komme mit. Ist's das Vögelchen, das du siehst, dort in der Ecke am Boden, die hervorquellenden Augen, gegengleich blickend, glubschäugig schielend? Das ist kein Vögelchen mehr, du. Was ist's denn? Das Orakel? Siehst du schon weiße Mäuse? Eine orakelnde Maus? Ein bisschen größer als eine Maus ist's, glubschäugig schielend und weiß. Die Ratte, eine Beutelratte genauer, die Heidi heißt, und Hollywood-tauglich orakelt, bühnentauglich kurzum, als wär's Paul die Krake. Orakelnde Krake, schielende Beutelratte, weiße Maus, Vögelchen, gelbes Schwammkopf oder was siehst du so glubschäugig? Heidi sehen wir und auch nur durchs Kameraauge, durchs Fremde. Als säßen wir hinter der Kamera unsichtbar, wer sonst? Sie glotzt, Titelblatt groß auf Hochglanz. Als presste tatsächlich eine unerkannte Kraft hinter den Augenhöhlen, ein Druck unter der Schädeldecke, ihr die Augäpfel schier aus den Höhlen und gelegentlich gegeneinander, sodass sie stiert schielend. Sie stiert uns an zum Jahreswechsel, unter anderen Medienstars des vergangenen Jahres im Stern, Heidi, die schielende weiße Beutelratte von Leipzig. Ein Silberblick, entsetzt oder gierig, starr, nicht lustig, nein, krank. Ja, vielleicht kam es tatsächlich von der zu üppigen Ernährung in jenem dänischen Zoo, einer Verfettung bei zu wenig Bewegung im Käfig, zu viel Fettpolster im Schädel, welche die Augäpfel nach vorn drücken, so dass Heidi zunächst im Betriebsbereich der rückwärtigen Tierhaltung einer Abmagerungskur unterzogen wurde, bevor man sie den Leipzigern im künstlich gestalteten tropischen Regenwald, unter dem beim Aushub die unerkannten Massengräber der Völkerschlacht von 1813 zum Vorschein kamen, denn der Regenwald musste ja neu geschaffen werden, eigens für Heidi und ihresgleichen zu zeigen wagte. Skelette, Schädel, von den Bleikugeln zertrümmert, nichts als ein Schädelspalten. Gut ausgebildet waren die nicht. Die namenlosen Opfer der napoleonischen Kriege, ausgeplündert und hastig verscharrt überall, nicht ordentlich begraben. Nur die nackten Toten blieben übrig, konnten wir lesen. Der Regenwald, dieses Gondwana-Land, musste erst geschaffen werden über den Massengräbern. Und was für einen Anblick bot Heidi vor ihrer Abmagerungskur? Schlicht monströs? Nein, auch du kannst die monströse Beutelratte nicht gesehen haben, selber weggesperrt noch, bevor Heidi in den Leipziger Zoo kam. Und wir haben Heidi just verpasst. Und jetzt? Jetzt schielt Heidi im Himmel, titelte neulich die Bild. Ein Wirbelschaden, eingeschläfert, damit Heidi nicht leiden muss. Altersbeschwerden im Grund. Beutelratten werden halt nicht älter als 3-4 Jahre, ob sie nun weiß sind, schielen, medienwirksam, glubschäugig oder nicht. Die Hände vors Gesicht schlagen, im Blitzlichtgewitter, an den Handgelenken zusammengeschweißt von den metallenen Schellen. Dürer, zwangsläufig nach innen gedreht, verkehrt quasi. Hast du an den obligaten Aktenordner, rosa oder himmelblau, nicht gedacht? Kein Fritzel, du, kein Maskenmann, nicht wie die anderen, ein Reflex nur, mein Gott. Als ständest du nackt vor dem letzten Gericht. Ja, nach allem Ermessen ist dein letztes, für den Rest deines Lebens. Das letzte Blitzlichtgewitter vor der ewigen Düsternis. Nicht finster, nein, grau, trüb. Trübnis müsste man's nennen. Was ist schlimmer zu denken, in dem Augenblick, das Gesicht in die Hände gelegt, in den Händen geborgen, kurz vor der Ewigkeit? Nackt, bloßgestellt oder weggesperrt, eingemauert, vergessen? Outdoor, der du bist. Erst nackt bloßgestellt, dann weggesperrt, wie lebendig begraben, schlussendlich nach und nach ganz allmählich vergessen. Die letzte noch mögliche Gnade, vergessen und vergessen werden. Aber das dauert. Und es scheint, dass auch der Glaube an diese letzte noch mögliche Gnade dir fehlt. Scham ist der Wunsch, vergessen zu werden, unerkannt zu verschwinden, hinter einem leeren Aktenordner womöglich, kein Eintrag im Ordner. Ganz langsam, denke ich mir, hast du die Hände sinken lassen, die in den Schellen gefesselten. Oder hast du sie fallen lassen? Fatalismus oder ein schon beinahe heroisch zu nennender letzter freier Entschluss? Es ist nicht gleichgültig, uns nicht, nein, denn es ist lebensgefährlich, das weißt du, und das wissen auch die haargenau, die ihr Gesicht bergen. Nur, dass du nach dem ersten Reflex die Hände vom Gesicht genommen hättest, konnte man lesen, jedermann konnte, und dagestanden habest, reglos, ausdruckslos, und dich habest ablichten lassen, im Blitzlichtgewitter der Weltpresse, der europäischen zumindest, auch das Fernsehen war naturgemäß da, sodass nun jedermann die ganze Welt, die große und die kleine, eingezirkelte, der du nie mehr entkommst, dein Gesicht kennt, dein wahres, professionell abgelichtet, nicht verschwommen, quasi zufällig registriert von einem Automaten, nicht erkennungsdienstlich behandelt, nicht zurechtgemacht mit womöglichem Bart, wie auf dem Fahndungsplakat, kein Phantombild, nein, kenntlich für jeden, der dir zufällig über den Weg läuft, in den Gängen, in der Werkstatt oder im Hof, quasi unverkennbar, unentrinnbar, nicht verschwommen, nein, nicht aufgeschwemmt, nicht schwammig, kompakt, scharf konturiert. Kilo konnte man lesen, jedermann konnte, hättest du abgenommen, im Betriebsbereich quasi, nun endgültig entzogen für den Rest. Kein Bierchen mehr, nie mehr und kein Schnäpschen, nicht bei Wasser und Brot, ach nein, da ist man doch menschlicher heutzutage. Bei Hühnerkeule und Rotkraut konnte man lesen, jedermann konnte, die Bild macht's publik, sonntags zumindest. Nicht täglich Fleisch, nein, das wäre ja ungesund. Und mit Sicherheit gibt's auch in der JVA Torgau einen Fitnessbereich, die Beschränkung auf den täglichen Hofspaziergang von einer Viertelstunde widerspräche wohl der Europäischen Menschenrechtskonvention und gelte auf Dauer als Folter. Doch so weit sind wir noch nicht in Torgau, meine ich. Nur abgenommen hast du mal fürs Erste, in der Untersuchung, wie man sagt, und nichts mehr gesoffen. Und es bekam dir, fit für Torgau, reif für die Ewigkeit. Ein nettes kleines Bähnchen der mitteldeutschen Regiobahn stand da, wie zufällig bereit am Gleise in der Bahnhofshalle von Leipzig, als wartete es nur darauf, dass wir einstiegen. Putzig das kleine nette Bähnchen nach Torgau. Recht touristisch die Ortschaft, eine große Kreisstadt, historisch bedeutend, ein Schloss gibt's da und eine Festung und gleich mehrere Gedenkstätten, wie wir es recherchiert haben. Von der JVA war da nichts zu lesen auf der offiziellen Webseite, die wäre ja nicht so attraktiv für Touristen, nicht gerade werbewirksam, womöglich kontraproduktiv, abschreckend quasi. Einsteigen und abfahren? Ich bin doch Tourist, was denn sonst? Tourist in der ewigen Verdammnis.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.